SWR1 Rheinland-Pfalz, der Meilenstein diese Woche, das ist das sensationelle Album Face Value von Phil Collins aus dem Jahr 1981. Im Studio ist Katharina Heinius.
Hallo.
Und Nils Bergefeld.
Hallo.
Ja, 1981 erschienen, habe ich ja gesagt, das erste Soloalbum von Phil Collins nach der Trennung von Genesis und zugleich natürlich auch sein Durchbruch. Geniales Album, oder?
Ja, natürlich. Also absolut. Man spürt halt Phil Collins direkt. Also er ist so vorne schon auf dem Cover drauf, natürlich mit seinem Gesicht, aber auch in jedem Song und in allem, was in diesem Album steckt, ist Phil Collins zu spüren.
Wenn du das Cover schon angesprochen hast, dann können wir doch gleich darüber noch schnell was sagen, weil das ist ja, er hat ja quasi damit seine eigene Marke schon für die nächsten Cover-Alben geschaffen. Er hat nämlich immer sein Gesicht auf den Covern drauf. Bei diesem Album ganz klar, Face Value ist natürlich das Gesicht relativ groß, also man sieht im Grunde nur Augen, Nase und Mund, sonst sieht man nicht viel. Hinten sieht man noch, dass er relativ dichtes Haar noch hatte zu dem Zeitpunkt. Das hat sich dann ja später auch geändert. Aber er hat damit quasi Maßstäbe für seine eigene Marke gesetzt. Denn diese Handschrift, das ist wahrscheinlich seine eigene, wollen wir es mal vermuten.
Es ist seine eigene.
Das hat er selber geschrieben.
Es ist alles seine eigene.
Genau. Und das hat er ja bei den Alben danach dann auch gehabt. Also er war immer mit dem Kopf drauf in verschiedenen Variationen. Beim nächsten Album, das war ja Hello, I Must Be Going. Da war das Profil vor blauem Hintergrund. Dann bei No Jacket Required war es ein etwas kleinerer Kopf, schwarzer Hintergrund. Grund, but seriously, leicht von der linken Seite, aber immer auch mit seiner Handschrift. Und von daher, das hat sich dann erst Mitte der 90er geändert, da hat er dann diese Marke, dieses Design aufgegeben.
Die Frage ist ja so ein bisschen, warum dieses Album und warum Anfang der 80er? Also was war der Auslöser für dieses Album? Warum macht er jetzt solo weiter ohne Genesis, die Band, in der er ja dann praktisch vom Drummer zum Sänger befördert wurde, will ich mal sagen. Und der Auslöser war tatsächlich die Trennung von seiner damaligen Frau, die sich tatsächlich von ihm getrennt hat.
Die ist fremdgegangen.
Die ihm fremdgegangen ist, genau.
So muss man es halt sagen.
Mit einem Innenarchitekten.
Ja, mit einem Maler und Anstreicher. Und,
nee, nicht Anstreicher, Innenarchitekt. Der sollte die Einrichtung in seinem Haus gestalten. Das war jetzt kein Maler und Tapezierer.
Ja, und so da viel. Hat er sich einfach ins Studio zurückgezogen und hat angefangen zu experimentieren. Und es sind tolle Songs dabei rausgekommen.
Als ich das Album gehört habe, habe ich gedacht, 81, das ganz früh in den 80ern. Aber das klingt so visionär eigentlich, weil nach 70ern klingt es definitiv gar nicht mehr. Das hat damit nichts zu tun. Das ist wirklich eine komplett neue Welt der Art zu produzieren und der Art Sounds zu entwickeln. Sehr dicht, sehr experimentell, muss man auch sagen. Ne?
Das hat auch mit dem Drumcomputer zu tun, den er ja durchgängig benutzt und das als Schlagzeuger. Also das muss man sich mal überlegen.
Eigentlich eine Schande, oder?
Eigentlich eine Schande, aber das war genau das, was ihn gereizt
da
hat.
Da fragt man sich halt
eben,
auch, warum, ne?
Also, ja, aber das ist das, was ihn gereizt hat, sich eben mit dieser Technik auseinanderzusetzen und damit rumzuspielen und auch zu schauen, welche Rhythmen er dadurch entstehen lassen kann. Und er hat
so,
ja trotzdem auch immer noch ein echtes Schlagzeug irgendwie mit benutzt.
Ja, klar.
Für mich ist das so, als würde Sebastian Vettel mit einem selbstfahrenden Auto durch die Gegend fahren. Also ich war da immer so ein bisschen skeptisch und habe gedacht, warum nimmt er diesen blöden Drumcomputer?
Also ich fand jetzt nach Drumcomputer, das verbindet man mit synthetisch und er hat den ja eigentlich immer nur additiv benutzt. Also es ist, der Rhythmus ist ja, dann kommt von anderen Sachen ja noch viel Rhythmus dazu. Teilweise ist es ja mit normalem Schlagzeug. Mhm. Also ich war von dem Album damals schon sehr begeistert.
In großen Teilen ja, aber es gibt so einen Song, da ist dieser Drumcomputer sehr präsent. Da kommen wir später noch zu.
Aber ich würde sagen, genug geredet. Wir fangen mal an, ins Album reinzuhören und legen los mit dem größten Hit drauf. In the Air Tonight. Ja, man mag es kaum glauben, aber zu meiner Zeit lief das in jeder Disco.
Es ist ja auch so, das Tolle an diesem Song ist ja, dass der sich...
Wie hat man denn darauf getanzt?
Ja, das hat man geschafft irgendwie.
Das Tolle ist ja, dass dieser Song eine unglaubliche Spannung aufbaut. Es wird ja immer mehr, das ist eigentlich fast so wie bei einem klassischen Stück, wie beim Bolero von Ravel oder so. Es wird immer ein bisschen mehr, es kommt immer ein bisschen mehr dazu. Und irgendwann, man wartet quasi auf dieses berühmte Schlagzeug, diesen berühmten Schlagzeugeinsatz. Den mache ich übrigens selber immer noch so als Luftschlagzeug mit. Sagt man das eigentlich? Luftschlagzeug?
Sagt man, ja. Kann man sagen. Ja. Man weiß dann, was gemeint ist.
Und das ist dann, also ich warte immer auf diese 3,41. Das ist der Punkt, wo dieses Schlagzeug einsetzt. Mhm. Und dann löst sich quasi diese lange aufgestaute Spannung plötzlich auf.
Die Frage ist, woher kommt diese Spannung? Also für mich ist es ein bisschen so, also er hat ja diese Trennung gerade hinter sich und er schreibt diesen Song tatsächlich am Klavier und die Akkorde fliegen ihm so zu. Es sind ja nicht viele Akkorde, die er da benutzt. Ja, es ist harmonisch ist
auf
sehr...
Auf der Platte harmonisch ist es sehr zurückgenommen. Ne?
Und er beginnt mit D-Moll und D-Moll ist ja einer der traurigsten Akkorde in der Musik. Auf jeden Fall habe ich das Gefühl, er fasst diese ganze Trauer und das ist wie so ein Gedankenkarussell, was da so in ihm dreht. Und dann plötzlich kommt dieses Schlagzeug rein und es ist wie eine Art Wutausbruch plötzlich. Mhm. Und dieser Wutausbruch, und dann trommelt er sich praktisch frei und ist aus diesem Gedankenkarussell ausgebrochen.
Aus dem Loch quasi, ja, er ist aus dem Loch rausgekommen und sieht wieder nach vorne, wenn man so will. Ne?
Genau. Das war ja auch in der Disco damals so, Entschuldigung, wenn ich da an deine Disco-Zeit nochmal erinnere.
Ja. Schon lange her.
In dem Moment, wo dann quasi dieses I Remember kam, da wussten die Leute, jetzt ist es gleich soweit, jetzt kommt gleich diese, und haben sich schon entschieden, Stellung gebracht und ich glaube, da können wir jetzt noch mal reinhören. Da drehe ich auch immer lauter.
Wobei, das ist übrigens nicht mehr der Drumcomputer.
Nee, und das so, ist das Tolle ist eher, daran, ja.
Zum Glück.
Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, bei diesem Song finde ich das mit dem Drumcomputer gar nicht so schlimm, weil das hat ja dieses, es passt zu dem Song. Also da finde ich es völlig in Ordnung.
Es hat was Unerbittliches, immer was immer weitergeht. Ich glaube, ein Schlagzeuger würde sich langweilen, wenn er die ganze Zeit 3:40 irgendwie, ja. Und es hat ja auch einen Effekt dann dadurch, dass dass das Schlagzeug dann so präsent, als ich bezeichne es mal, als Wutausbruch einsetzt und live. Ist es ja tatsächlich so, dass Phil Collins da oft auch noch mit einem zweiten Schlagzeuger dann gearbeitet hat. Also waren zwei Schlagzeuger auf der Bühne.
Mit seinem typischen Sound relativ schlapp gespannte Fälle, damit es eben diese tiefen, wuchtigen Sound, der so wummert irgendwie. Das war so sein Markenzeichen natürlich auch. Aber mal den Blick weg vom Schlagzeug. Was ich interessante Nummer finde an der Nummer, sind die Art der Produktion der Chöre. Das klingt so elektronisch, wie man es heute eigentlich macht mit diesem, was man heute an Geräten einsetzt, diese Autotune oder Melodyne, wo quasi reingesungen wird und es klingt dann eigentlich technisch so wie am Klavier gespielt. So ist das hier irgendwie auch gesetzt. Ist also wirklich vom Sound her ist es absolut revolutionär und das 81 zu machen, war sicherlich relativ aufwendig. Ich meine, Digitaltechnik kannte man ja noch in dem Sinne nicht.
Und das war gerade in den Kinderschuhen. Ne? Da war seinerzeit durchaus voraus und hat einfach einen neuen Sound auch für sich selber kreiert.
Phil Collins ist ja auch vom Sound ausgegangen. Mhm. Also er hat erst den Sound geschaffen und hat dann den Text, der hat mal gesagt, der ist mir so zugeflogen gekommen. Worum geht's? Ich weiß es eigentlich gar nicht so genau.
Ja, wobei der Text,
ne?
Da gab es ja wildeste Gerüchte und Geschichten drumherum. Es gibt ja diese berühmte Zeile, if you told me you were drowning, I would not lend a hand. Also wenn du mir sagen würdest, ich bin am Ertrinken, ich würde dir meine Hand nicht geben. Mhm. Und da gab es mal die Geschichte, dass er angeblich jemanden aus der Ferne beobachtet haben soll, der ertrinkt und hat einen Mann gesehen, der daneben stand und eben nicht geholfen hat. Und es gab dann dieses Gerücht, dass er den Song geschrieben hat und den Mann ins Konzert eingeladen hat, um ihn mit seiner Tat quasi zu konfrontieren. Hat er aber hinterher dementiert, das war so nicht.
Okay, gut, aber... Wäre eine schöne Geschichte.
Er soll übrigens das Stück auch erst Genesis angeboten haben. Die wollten aber nicht, weil sie es zu profan fanden.
Ja.
Fehler.
Passiert halt harmonisch nicht so viel.
Ne? Das stimmt, absolut harmonisch. Das ist völlig unaufwendig. Aber wie gesagt, er ist ein Experimentator an den Sounds. Auch diese Hallapparate, die er da einsetzt. Und damit hat er sowieso immer viel rumgebastelt. Der hat dann teilweise Hall-Sounds rückwärts aufgenommen, damit erst der Hall kommt und dann der Sound seines Schlagzeugs. Das war aber ein bisschen später, war bei dieser Platte noch nicht. Gut, ich würde sagen, wir machen mit dem nächsten Song weiter. Das ist auch für seine Frau Andrea, If Leaving Me Is Easy. Wieder harmonisch, nicht das aufwendigste ever.
Das stimmt, dafür hat es eine echt ergreifende Stimmung, finde ich. Ja, wenn es leicht ist, mich zu verlassen, so der Titel. Und ich finde, da steckt auch ganz viel Schmerz drin, aber ohne eben kitschig zu werden. Also er hat tolle Bläserpassagen drin, Streicher. Und ich habe so das Gefühl, die Musik folgt in dem Fall tatsächlich dem Gefühl des Sängers. Mhm. Und die steht hier wirklich hinter ihm, sie hält ihn, sie fängt ihn auch auf. Und man spürt so richtig, wie er da mit der Trennung eben, ja, zu kämpfen hat.
Er hat es auch sehr deutlich gemacht, als er bei Top of the Pops aufgetreten ist mit dem Song. Da hatte er auf dem Keyboard einen Farbeimer stehen, so als kleines Zeichen, weil ja der Mann, mit dem seine Frau fremdgegangen ist, ein
Maler
und Innenarchitekt, wie wir gehört haben, war.
Ja, und er hat aber auch gesagt, dass If Leaving Me Is Easy eins seiner persönlichen Lieblingslieder ist. Aber eigentlich hat er es dann live gar nicht mehr gespielt, weil er hat sich immer so geärgert, wenn die Leute dazwischen gequatscht und gepfiffen haben. Das wollte er nicht, weil er wollte diese ruhige, diese Atmosphäre dieses Songs rüberbringen. Und wenn dann viel geschrien wird, dann funktionierte das einfach nicht. Deshalb hat er den eigentlich nicht oft gespielt live.
Schade, dass er das nicht gemacht hat, aber ich kann es verstehen. Mhm. Also ich wollte auch nicht, wenn ein Song, der mir so sehr am Herzen liegt, wenn ich dann das Gefühl habe, die Leute jubeln und hören mir gar nicht richtig zu, dann finde ich das eigentlich die richtige Entscheidung.
Hat er nicht auch Eric Clapton
mitgespielt? Ja, ne? Ja, wobei jetzt...
man hört ihn kaum.
Man hört ihn kaum. Gitarre ist da nicht so das wirklich Wichtige. Aber es ist der Beginn der Zusammenarbeit mit Eric Clapton quasi, also jedenfalls bei dieser Platte. Er hat ja dann später noch öfter für ihn gearbeitet oder mit ihm zusammengearbeitet.
Genau, die waren ja auch eng befreundet, die beiden.
Phil Collins hat auch gesagt, wir waren beide damals sehr mitgenommen. Ne? Also er durch die Trennung und Eric Clapton durch sein Alkoholproblem. Wir waren also beide etwas lediert.
Mhm. Und apropos lediert, leider Gottes, der Saxophonist, den sollte man auch erwähnen, das ist Don Myrick, wird nachher auch noch wichtiger, der gehört zu den Phoenix Horns von Earth, Wind and Fire. Der ist ganz tragisch zu Tode gekommen, später ist eine ganz andere Geschichte, hat damit eigentlich nichts zu tun, der wurde irrtümlich bei einer Polizeirazzia in Amerika erschossen, weil der Polizist dachte, ein Feuerzeug, was er in der Hand hatte, sei eine Waffe. So kann es gehen. Das war Don Myrick von den Phoenix Horns. Wunderbares Saxophon-Solo, aber. Gut, dann gehen wir zum nächsten Song über. Das ist nochmal da. This Must Be Love.
So gut, dass da der Drumcomputer dabei ist, weil ein Schlagzeuger würde, glaube ich, wahnsinnig
werden. Ja, das ist ein Dreivierteltakt, ein Fünfvierteltakt, ein Dreivierteltakt, ein Fünfvierteltakt und dann geht es irgendwann zurück.
Und darunter der
Viervierteltakt. Und darunter rappelt halt ein Drumcomputer Vierviertel, weil 3 + 5 = 8, geht auch durch 4 und dann passt es wieder. Das ist eine relativ geniale Idee. Ja. Und dadurch schaukt es auch und deshalb ist auch dieser Basston so immens wichtig, den ganzen Sound davon und das Ganze immer wieder zusammenhält.
Er groovt schon, das muss man schon sagen. Ja. Aber ist es ein Liebessong dann, wenn er so groovt?
Naja, es ist ja die Frage, ne? Die er auch so ein bisschen damit aufmacht, dass er es eben rhythmisch so ein bisschen vertrackt gestaltet.
Gut, wir hatten es ja jetzt schon von den Lücken in den Wolken. Jetzt geht die Sonne auf. Habe ich mal erwähnt, dass ich Trompete studiert habe?
Deswegen ist da ging deine... dir doch gerade das Herz auf,
ja,
oder?
Ja, nicht nur das Herz. Ehrlich gesagt, wenn ich das höre, tun mir die Lippen weh. Weil man kann sich, wenn man dieses Instrument nicht gespielt hat, man kann sich nicht vorstellen, wie schwierig das ist, was da in den Trompeten, was im Hintergrund da passiert. Diese Präzision und diese Höhe und diese Sicherheit von den Phoenix, es sind die Phoenix Horns von Earth, Wind & Fire hier zu hören, und das ist einfach unglaublich, wie man sowas mit so einem Instrument spielen kann.
Ich fand das total lustig, wie Phil Collins ihnen das notiert hat, was er von ihnen hören wollte, weil er konnte keine Noten schreiben, klar, als Schlagzeuger.
Ja.
Und dann hat er sich überlegt, hat er so Strichpunkt gemacht. Ba, da, ba, da, ba, ba. Und dann hat er so Striche und Punkte aufgemalt und die Bläser mussten es dann eben übersetzen in den entsprechenden Rhythmus.
Ich finde, dieser Song ist halt wirklich absolut beispielhaft für seine Entwicklung von Genesis zu seinem eigenen Stil, weil da siehst du in einem Song, wie diese Entwicklung vonstatten gegangen ist, denn es ist ja auch ein Genesis-Song im Original. Der ist ja auf dem Duke-Album erschienen und da klingt er auch komplett anders.
Ja, ich nehme dann lieber die Phil Collins Version.
Ja, was ist da passiert? Also der Phil Collins hat im Studio gesessen und hat diese Genesis Version eben nochmal abgehört und musste es überspielen, aber weil er nicht so viel Zeit hat, hat er es eben doppelt so schnell abgehört und überspielt. Und dadurch hat er diesen Funkbeat rausgekriegt und hat dann gedacht, wow, ich kann die Nummer einfach nochmal aufnehmen für mein eigenes Album.
Und das dann
Album.
Mit Bläsern.
Genau.
Weil das war ja bisher so Bombastrock mit viel Synthesizer bei Genesis. Und durch die Bläser bekommt es dann halt nochmal eine ganz andere Form und eine ganz andere Leichtigkeit auch.
Ganz lustig ist aber, dass das Arrangement, du hast zwar gesagt, er hat das mit Strichen angedeutet, aber geschrieben hat es dann Tom Washington. Das
genau.
ist auch ein Arrangeur, der eigentlich immer Motown gemacht hat. Der war für das Motown-Label aktiv und der kannte Phil Collins gar nicht. Also der hat nachher erzählt, dass er beauftragt wurde, das Arrangement zu machen. Er wusste gar nicht, wer Phil Collins ist, kannte auch die Genesis nicht, hat aber gedacht, der zahlt verdammt gut. Und dann mache ich da mal mit.
Ja, es ist ja auch ungewöhnlich für die Zeit, dass ein, ich sag jetzt mal, ein weißer Sänger sich farbige Bläser ins Studio holt und eine Platte mit ihnen macht. Das war auch schon ein bisschen Risiko, muss man sagen.
Aber stilbildend, weil das hat er ja in vielen anderen Aufnahmen später dann auch wieder gemacht. Something Happened on the Way to Heaven, nur als Beispiel genannt. Also ganz viele seiner Songs haben das ja dann wieder aufgegriffen.
Und was man auch noch erwähnen muss, das fand ich auch ganz interessant, am Saxophon ist ja Ronnie Scott zu hören. Und den kennen die Beatles-Freunde unter uns vielleicht. Das ist nämlich der Saxophonist von Lady Madonna.
Ach.
Ja, ehrlich.
So schließt sich ein Kreis.
So schließt sich der Kreis. Ein erfolgreicher Jazz-Saxophonist ist eigentlich jetzt für Popmusik, wie gesagt, sein größtes, wichtigstes, bekanntestes Werk ist Lady Madonna, das Saxophon-Solo. Gut, wir haben noch einen Titel. Ne?
Apropos Beatles.
Genau, apropos Beatles, denn ein Beatles-Titel ist auch drauf, Tomorrow Never Knows. Sehr psychedelisch, genau. Da hören wir, würde ich sagen, hören wir gleich mal das Original hinten dran. Musik Ja, Musik auf Droge.
Katharina wird jetzt wahrscheinlich böse sein, wenn ich jetzt sage, aber ich finde die Version von Phil Collins ehrlich gesagt besser.
Naja, sie ist ein bisschen lässiger. Ne? Man spürt, er hat ein bisschen beim Schlagzeug, er spielt es ein bisschen chilliger tatsächlich als die Beatles. Aber der Grund, warum dieser Beatles-Song auf dem Album gelandet ist, ist tatsächlich der Tod von John Lennon, der kurz davor, bevor Phil Collins eben dieses Album aufgenommen hat, ist John Lennon erschossen worden. Wir kennen die Geschichte. Und man hört ihn ja auch hier singen. Also er singt auch Tomorrow Never Knows. Und er hat das sozusagen als Hommage an ihn aufgenommen, weil Phil Collins diesen Song auch sehr mag.
Großer Beatles-Fan gewesen. Später war es dann nicht mehr. Es gab ja mal eine Begegnung, Phil Collins und Paul McCartney. 2002 war das, glaube ich. Da haben sie sich im Buckingham Palace getroffen. Und Phil Collins hatte eine Biografie der Beatles mit dabei. Die Beatles-Biografie von Hunter Davis. Und wollte sie sich signieren lassen von Paul McCartney. Und Paul McCartney war mit Heather Mills da und sagte so, ach, guck mal, unser kleiner Phil ist ein kleiner Beatles-Fan. Und das fand er so blöd. Da hat er dann im Interview dem Rolling Stone erzählt, was er da gedacht hat, nämlich you fuck, never forget it.
Okay. Ja, Superstars muss man auch zu behandeln wissen.
Treff niemals seine Idole, war dann hinterher seine Devise.
Wobei man schon sagen muss, also dazu muss man schon echt berühmt sein, um sich zu trauen, so ein Apparat, so ein Song auf so ein Album zu nehmen, was Popmusik sein soll, was Erfolg haben soll.
Er hätte auch, um John Lennon ehren zu können, hätte er auch Nowhere Man also nehmen können oder jeden anderen Song, den irgendwie John Lennon geschrieben hat. Aber er hat sich eben den rausgegriffen, weil ihn das Schlagzeug so fasziniert. Und das hört man ja auch. Das ist sehr ungewöhnlich, auch für die 60er, dieses rollende Schlagzeug, was da auch Ringo spielt. Und Collins macht was ganz Witziges. Die Beatles arbeiten ja auch mit Tonbandcollagen in Tomorrow Never Knows und nehmen auch Songs von sich und spielen sie rückwärts ab und so weiter. Und Collins nimmt tatsächlich auch einen Song von sich selbst, nämlich Hand in Hand, der auch auf diesem Album drauf ist, und spielt ihn rückwärts ab und baut ihn in diesen Song ein. Also er spielt auch mit der Aufnahmetechnik, die eben die Beatles auch damals genutzt haben.
Das hätte ich jetzt nicht rausgehört.
Ja, das ist auch wahrscheinlich schwierig. Ja.
Aber trotzdem ist es, glaube ich, tatsächlich auch einfacher, einen Song auch von den Beatles zu nehmen, der jetzt nicht ganz so bekannt ist, wie zum Beispiel Nowhere Man, weil das wäre schwierig geworden, den zu covern und auch gut zu covern.
Aber es ist schon unglaublich, was dieses Album für eine Bandbreite hat. Man hat so ganz ruhige Songs, die ja In the Air Tonight, was dann auch eben popmusikmäßig charten, Erfolg haben kann. Aber dann sind auch viele Titel drauf, die eben so wie dieser sind. Der kann keinen Erfolg haben, das kann man jetzt nicht in der Disco spielen, noch nicht mal 1981. Also da wusste er auch, dass er das macht, weil er Spaß haben will am Produzieren, am Sound experimentieren.
Es sind aber einige Songs auf dem Album, jetzt nicht unbedingt für die Disco oder auch für das Radio gemacht sind. Also er hat da schon sich auch in einigen Songs selbst verwirklicht.
Ja, aber ich glaube schon, dass das bahnbrechend war, auch für andere Musiker in den 80ern so produzieren zu wollen, wie er produziert hat.
Absolut, und er hat sich da eine Freiheit genommen, die er sich wahrscheinlich nicht hätte nehmen können, wenn es nicht sein erstes Album gewesen wäre. Weil da hatte er noch keinen Druck eigentlich. Ne? Er hatte immer noch Genesis, das war seine Band eigentlich. Er war der Frontmann, er hatte sich da als Frontmann rausentwickelt und hat dann eben einfach Lust gehabt, sein eigenes Ding zu machen. Und ich empfinde es auch eher tatsächlich als eine Art Konzeptalbum, nämlich das Konzept Phil Collins. Und Phil Collins steht in der Mitte dieses Albums und hat alle Fäden in der Hand. Die musikalischen, die des Covers, die der Vermarktung. Also er ist wirklich der zentrale Punkt dieses Albums. Und zum Glück konnte er das so machen.
Konnte er sich das leisten, ja, das stimmt.
Also es ist wirklich ein Meilenstein-Album, um das jetzt nochmal abschließend zu sagen. Ich glaube, es hat wirklich eine Karriere begründet und auch einen ganz neuen Sound entwickelt. Und selbst textlich ist das ja eine interessante Geschichte. Es ist jetzt nicht irgendwie was Profanes oder irgendwie, sondern es ist ja aus seiner Lebenssituation heraus entstanden. Also auch wirklich ein echtes, gefühltes Album.
Mhm. Der Meilenstein diese Woche, das Album Face Value aus dem Jahr 1981 von Phil Collins. Im Studio waren Katharina Heinus.
Sehr gern.
Nils Bergefeld. Und mein Name ist Bernd Rosinus.